Hallo und herzlich willkommen bei PeterJoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und ich freue mich, heute mit zwei Gästen ein Leuchtturmprojekt der Regierung unter die Lupe zu nehmen. Das Erneuerbaren Ausbau Beschleunigungsgesetz, kurz EABG. Ich gehe jetzt gar nicht groß darauf ein, was das Gesetz ist. Das machen dann meine Gäste. Und der Name des Werks verrät ja ohnehin schon genug. Erneuerbaren Ausbau Beschleunigungsgesetz. Das gute Stück wurde Anfang September als Ministerialentwurf in die Begutachtung geschickt. Ende der Begutachtungsfrist ist am 21. Oktober 2025. Oder halt gewesen, wenn Sie diesen Podcast dann nach dem Datum anhören sollten. Wie auch immer, wir sitzen heute im Büro der Österreichischen Energieagentur, Besprechungsraum 5. Stock. Und ich blicke in die Gesichter von zwei Menschen. Günther Pauritsch ist mein Arbeitskollege, ein Altbekannter bei PeterJoule. Hallo Günther.
Hallo, schönen guten Morgen.
Den Florian Stangl, den kennt auch ein jeder in der heimischen Energiebranche. Aber bisher war er noch nie bei uns vor dem Mikro. Und umso mehr freut es mich, dich heute als Partner von Niederhuber und Partner Rechtsanwälte bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Florian.
Hallo Christoph, danke für die Einladung.
Lieber Florian, herzlich willkommen bei uns. Bitte stell dich unseren Hörern und Hörerinnen ganz kurz vor.
Ja, vielen Dank nochmal. Zuallererst muss ich sagen, dass ich ein leidenschaftlicher PeterJoule-Podcast-Hörer bin und insofern ist es mir eine Ehre, heute auch hier sitzen zu dürfen. Im Brotberuf bin ich aber nicht Podcast-Hörer, sondern Rechtsanwalt bei der Kanzlei Niederhuber & Partner. Wir sind spezialisiert auf Umwelt- und Energierecht und haben unseren Hauptsitz in Wien und noch Büros in Salzburg und Graz und ich beschäftige mich mit allen Facetten von Energieprojekten, unter anderem auch mit dem Genehmigungsverfahren.
Wunderbar, herzlich willkommen. Was gibt's zu dir zu sagen, Günther?
Ja, ich heiße Günther Pauritsch, bin schon seit sehr langer Zeit hier in der Österreichischen Energieagentur tätig, seit 2008, bin Leiter des Centers für Energiewirtschaft und Infrastruktur und gleichzeitig auch der wissenschaftliche Leiter für die gesamte Energieagentur. In dem Center, das ich leite, beschäftigen wir uns natürlich mit verschiedensten Fragestellungen energiewirtschaftlicher und energietechnischer Art im Zusammenhang mit der Transformation des Energiesystems in Richtung Klimaneutralität. Und das ist natürlich auch einer der Gründe dafür, wieso das Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz von ganz besonders großem Interesse für uns ist.
Wunderbar. Florian, steigen wir mal ganz sanft und leicht ein. Wieso braucht man denn überhaupt ein EABG, ein Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz?
Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Vielleicht das, was oft zitiert wird, ist die unionsrechtliche Verpflichtung. Also Österreich ist als Mitgliedstaat der EU verpflichtet, Richtlinien umzusetzen und da gibt es eine erneuerbaren Energierichtlinie, die sogenannte RED III, die die Mitgliedstaaten zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energieanlagen verpflichten. Und deshalb hat Österreich da schon sozusagen einen gewissen Druck von Brüssel. Die meisten Deadlines sind abgelaufen. Es ist auch bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich am Laufen. Also hier hat man sozusagen schon aus dieser Hinsicht eine Notwendigkeit, beim EABG tätig zu werden.
Genau, und faktisch wird ja auch immer wieder genannt, dass es in Österreich sehr lange Verfahrensdauern gibt, also tatsächlich auch etwas, wo eine Reform wahrscheinlich willkommen ist.
Ja, vielleicht nicht nur lange, sondern auch komplexe und teure Verfahren und hier erwarte ich und hoffe ich, dass mit dem EABG doch das Ganze schneller geht und auch einfacher wird.
Wunderbar. Günther, was sagst du? Braucht der erneuerbaren Ausbau denn überhaupt Beschleunigung? Geht ja nicht eigentlich eh zu schnell voran, wie man zum Beispiel bei der Photovoltaik sieht und wie viele doch behaupten, dass jetzt beispielsweise die Speicher oder der Netzausbau da gar nicht mitkommen?
Ja, die Photovoltaik ist ja nur eines der Beispiele, was den erneuerbaren Ausbau in Österreich anbelangt. Und zugegebenermaßen, das ist das Beispiel, das besonders positiv hervorsticht, weil wir ja in den letzten Jahren doch einen sehr dynamischen Photovoltaikausbau gesehen haben. Wir sind jetzt insgesamt schon bei einer Größenordnung von ca. 10.000 Megawatt installierter Leistung bald und sind bei der Photovoltaik deshalb auch auf guten Kurse, dieses Ausbauziel, was im Erneuerbaren Ausbaugesetz verankert ist, zu erreichen. Das täuscht aber vielleicht insgesamt ein wenig darüber hinweg, dass der Ausbau bei anderen erneuerbaren Energieträgern deutlich langsamer verläuft und eigentlich sogar hinterherhinkt. Man sieht das insbesondere bei der Windenergie, aber auch bei der Wasserkraft, wo wir eben weit ab vom Zielkurs des ERG sind. Wir haben uns das ja im Auftrag des zuständigen Ministeriums auch im vergangenen Jahr bei einer Evaluierung des ERG näher angeschaut. Und mit dem Informationsstand, den Stand Ende 2024, muss man davon ausgehen, dass wir von den 10 TWh bei der Windenergie, die eigentlich das ERG-Ziel wären, nicht viel mehr als die Hälfte schaffen werden bis 2030, wenn wir so weiter tun wie bisher. Und bei der Wasserkraft, bei den 5 TWh, haben wir auch eine Lücke in der Größenordnung von 3,4 Terawattstunden identifiziert. Das heißt, man sieht hier schon ganz klar, wir müssen eine Beschleunigung herbeiführen, insbesondere natürlich dort, wo eben die langen Verfahren sind. Und die sind ja tendenziell nicht bei der Photovoltaik, sondern bei den anderen Energieträgern sind sie deutlich länger. Was man aber zusätzlich dazu sagen muss, das Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz geht ja über den eigentlichen erneuerbaren Ausbau hinaus, sondern es sind ja auch andere Vorhaben der Energiewende betroffen, für die Verfahrensbeschleunigungen vorgesehen sind, wie beispielsweise der Ausbau der Netzinfrastruktur. Und dort sehen wir ja auch mit den Erfahrungen über Jahrzehnte, dass insbesondere auch der Übertragungsnetzausbau im Strombereich eine außerordentlich langwierige Angelegenheit ist, die unbedingt eine Beschleunigung erfordert.
Mhm. Wunderbar, also wir können da jetzt nicht locker lassen, höre ich raus, und das kann ich auch natürlich unterstreichen. Wie schaut denn die langfristige Perspektive aus, Günther? Wie viele Erneuerbare braucht man denn überhaupt?
Ja, da kann ich vielleicht ein bisschen wieder zurückkommen auf diese ERG-Evaluierung, die wir gemacht haben.
ERG ist das Erneuerbaren Ausbaugesetz.
Richtig, ja. Und bei dieser ERG-Evaluierung haben wir eben diese Lücken, von denen ich vorher schon gesprochen habe, identifiziert und wahrgenommen. Und jetzt muss man aber sagen, dass diese Lücken ja sich auf das ERG-Ausbauziel beziehen. Mittlerweile sind aber Entwicklungen im Gange, die zu erwarten lassen, dass der Strombedarf deutlich dynamischer steigen wird, als es vor einigen Jahren noch erwartet wurde. Also wir haben ja beispielsweise in der Industrie Dekarbonisierungsprojekte, die Voestalpine errichtet Elektrolichtbogenöfen in Donnerwitz und in Linz, was allein an diesen Standorten einen signifikanten Zuwachs des Stromverbrauchs mit sich bringen wird. Wir wollen Elektrolyseure bauen, um in Österreich aus erneuerbarem Strom Wasserstoff herzustellen. Und wir haben diesen allgemeinen Elektrifizierungstrend, der sich beispielsweise beim Einsatz von Wärmepumpen in der Raumwärme zeigt, aber auch bei einer steigenden Marktdurchdringung batterieelektrischer Fahrzeuge. Das heißt, wir sind konfrontiert mit einem steigenden Strombedarf mittel- bis langfristig. Und das ist der Grund dafür, dass wir ja auch bei der ERG-Evaluierung eigentlich die Empfehlung ausgesprochen haben, das ERG-Ziel anzuheben, nämlich auf jene Zielwerte, die im Warmszenario des NEKB enthalten sind. Das heißt, da würde dieses Ausbauziel dann nicht mehr plus 27 TWh sein, sondern plus 35 TWh bis 2030. Und das sind die Dimensionen, von denen wir meinen, dass das der mittelfristige Ausbaubedarf ist, um eben dieses 100% erneuerbaren Ziel in dieser nationalbilanziellen Betrachtung trotz des zu erwartenden steigenden Strombedarfs auch zu erreichen.
Mhm. Und mit 2030 ist diese ganze Sache ja nicht zu Ende, sondern 2035, 2040 und darüber hinaus wird es auch die Notwendigkeit geben, noch auszubauen. Ja, gut. Das ist ein bisschen der Rahmen dessen, in dem sich das EABG einfügt. Aber schauen wir da in dieses Stück genauer rein. Nicht einmal 50 Seiten hat das Gesetz, was in Anbetracht des ELWG mit fast dem Dreifachen durchaus wenig ist. Es ist unterteilt in unterschiedliche Bereiche, strukturiert nach Themen. Schauen wir ein bisschen rein. Also allgemeine Bestimmungen gibt es da. Begriffsdefinitionen und eine wichtige Sache auch, die adressiert wird, ist die Kompetenzgrundlage. Da geht es ja um das Verhältnis zwischen Bund und Ländern. Florian, kannst du uns erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, gerne. Zunächst muss ich sagen, 50 Seiten, also man ist schon mehr gewohnt, vor allem im Energiebereich, aber für ein Durchschnittsgesetz ist das schon umfangreich. Es trifft ja auch viele Materien. Wir haben schon gehört, die Vorhaben der Energiewende werden da sehr breit definiert in den von dir angesprochenen Begriffsbestimmungen. Zu der Kompetenzdeckungsklausel, die am Anfang steht, da muss man sagen, dass mit dem ERBG ja quasi ein einheitliches Gesetz geschaffen werden soll, das für eben diese Energiewendevorhaben anzuwenden ist. Und in Österreich herrscht aufgrund der Bundesverfassung im Hinblick auf die Gesetzgebung eine geteilte Kompetenz, also da können die Länder einiges regeln, vor allem auch bei Energieprojekten und auch der Bund. Und um sozusagen in einem Gesetz sowohl die Kompetenzen der Länder als auch jene des Bundes auszuüben, braucht man diese Verfassungsklausel. Also im Wesentlichen haben wir hier ein Verfassungsgesetz, zumindest in kompetenzrechtlicher Hinsicht, dass sich ein einheitliches Verfahren für erneuerbare Energieanlagen schaffen kann mit diesem Gesetz. Vorteil: einheitliches Verfahren, einheitliches Gesetz. Nachteil: Zweidrittelmehrheit, die ich im Parlament brauche.
Was auch ein Vorteil ist, weil es dann nicht mehr so leicht abgeändert werden kann, wenn es mal da ist.
Was auch ein Nachteil sein kann, weil es nicht mehr so leicht abgeändert werden kann, wenn man dann tatsächlich einen Fehler entdeckt, was auch immer wieder vorkommen kann. Also ja, tatsächlich Vorteile und Nachteile.
Genau, stimmt. Gut, mit dabei auch eine elektronische Kundmachungsplattform. Normalerweise werden diese Projekte ja dann auch ausgehängt auf der Gemeinde, angeschlagen an der Amtstafel. Das heißt, das ist dann Geschichte.
Das ist zumindest für den Anwendungsbereich des Gesetzes der Form im Wesentlichen Geschichte. Es war immer noch komplizierter. Ja. Bei manchen Verfahren hat man auch die Nachbarn tatsächlich persönlich quasi informieren müssen durch einen Brief. Insofern ist das Gesetz jetzt in der Neuzeit angekommen. Das wird auch bei anderen Verwaltungsverfahren sukzessive kommen, dass man da eine einheitliche digitale Plattform hat, wo Kundmachungen stattfinden, Kundmachungen, also die Information an den interessierten Parteienkreis, dass jemand ein Projekt plant, um dann eben den Nachbarn oder Umweltorganisationen die Möglichkeit zu geben, sich in dem Verfahren zu beteiligen.
Zweiter größerer Punkt in diesem Gesetz, ein Screening-Verfahren. Was ist das?
Du bist jetzt schon sehr stark in der Tiefe, und das Screening ist, wie es vielleicht der Name vermuten lässt, auf das Unionsrecht zurückzuführen, und eigentlich hängt es ein bisschen in der Luft. Warum ist dem so? Weil das Screening hängt oder knüpft an Projekte in Beschleunigungsgebiete an. Und ihr werdet beide das Gesetz gelesen haben, und da kommt der Begriff Beschleunigungsgebiete immer wieder vor, aber eine ausdrückliche Bestimmung, wer diese Beschleunigungsgebiete ausweist, was er dabei zu beachten hat, findet sich nicht. Also das bleibt trotz Kompetenzdeckungsklausel nach wie vor in der Zuständigkeit der Länder, die diese auszuweisen haben. Das wird noch spannend. Das heißt, die Länder, alle neun, müssen dann nicht nur entsprechende Gebiete ausweisen, sondern auch die gesetzlichen Grundlagen noch schaffen. Das jetzt von dir angesprochene Screening-Verfahren knüpft dann an diese Beschleunigungsgebiete an und sagt, wenn du in einem solchen Gebiet ein Projekt planst, dann musst du grundsätzlich keine Umweltprüfungen mehr machen, also keine Umweltverträglichkeitsprüfung, keine Naturverträglichkeitsprüfung, und auch gewisse artenschutzrechtliche Erleichterungen hast du. Aber das nur, wenn eine Behörde geprüft hat, ob das Projekt auch tatsächlich im Gebiet liegt, ob es die für das Gebiet festgelegten Maßnahmen einhält und ob auch sonst keine unerwarteten Umweltfolgen mit dem Projekt einhergehen würden. Sprich, ganz vereinfacht gesagt, das Screening ist noch einmal der Doppelcheck durch eine Behörde, ob das mit dem Projekt im Beschleunigungsgebiet passt.
Also keine umfassende Prüfung, aber ein einfacher, vereinfachterer Check.
Genau.
Gut, Details gibt es ja dann im nächsten Punkt des Gesetzes, und wir gehen das jetzt in der Übersicht ein bisschen schnell durch. Genehmigungsverfahren, die schauen dann schon eher in die Tiefe, richtig?
In den Genehmigungsverfahren wird beim Einzelprojekt in die Tiefe geschaut, und da ist das ERBG spannend, weil es sieht ein sogenanntes konzentriertes Verfahren vor, vorher quasi von Pontius zu Pilatus laufen müssen, zu verschiedenen Behörden, jetzt eine Behördenzuständigkeit, und um sozusagen im Staccato jetzt nur zu erwähnen, plus der Werkzeugkoffer fürs Verfahrensrecht wird den Behörden mitgegeben. Mhm. Sie können durch verschiedene Maßnahmen, die im ERBG vorgesehen sind, die Verfahren schneller durchführen, strukturierter durchführen. Okay.
Da schauen wir die Details später noch ein bisschen genauer rein, aber wir bleiben beim Schnelldurchlauf. Günther, dann geht es in diesem Gesetz in einem Abschnitt um den ÖNIP. Wir kennen den ÖNIP schon, den österreichischen Netzinfrastrukturplan, und haben da auch schon eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht. Was ist neu beim ÖNIP?
Ja, der ÖNIP ist ja jetzt im ERBG eben sehr ausführlich erwähnt. Ursprünglich war er ja auf Basis des ERGs zu entwickeln und ist im Jahr 2024 das erste Mal veröffentlicht worden. Was hier jetzt zusätzlich hinzukommt, ist, dass die Neufassung des ÖNIP etwas vorgezogen wurde. Die ist jetzt bis 30. Juni 2027 vorgesehen. Der ÖNIP ist dann in weiterer Folge alle 4 Jahre zu aktualisieren. Und was ich besonders spannend finde, es ist jetzt klar geregelt, was in diesem ÖNIP zusätzlich noch alles für den Netzinfrastrukturausbau von Strom, Gas und erneuerbaren Gasen mit berücksichtigt werden muss. Er ist beispielsweise auf den nationalen Energie- und Klimaplan abzustimmen. Er muss insbesondere im Hinblick auf die erwarteten Zielpfade und die geplanten installierten Gesamtleistungen an diesen NEKB angepasst werden. Und das finde ich schon besonders spannend, weil ja im NEKB Szenarien enthalten sind, die von den ERG-Zielen abweichen und deutlich höher bereits liegen. Und für den ÖNIP als solche sind aber 3 eigene Szenarien zu entwickeln, auf deren Basis die Infrastrukturplanung dann aufbauen kann. Das heißt, es wird hier künftig ein Szenarienraum aufgespannt werden, der Bandbreiten des künftigen Ausbaus und Bedarfs an Infrastruktur eben darstellen wird. Und es sind zusätzlich auch Dinge mit zu berücksichtigen, die von anderen Ministerien gemacht werden und die sogenannte raumbedeutsame Planungen darstellen. Also das werden wahrscheinlich Bahnprojekte sein oder Straßenprojekte oder ähnliche Dinge auf Bundesebene. Aber natürlich sind auch die Netzentwicklungspläne der Netzbetreiber zu berücksichtigen, wie bisher die koordinierte Netzentwicklungsplanung, die langfristige integrierte Planung im Gasbereich und potenzielle Einspeisepunkte für erneuerbare Gase und Eignungszonen für erneuerbares Gas. Was auch neu ist, ist, dass da im Strombereich der Betrachtungsraum etwas ausgeweitet wird. Er bezieht sich jetzt nicht nur mehr auf das Übertragungsnetz, es geht jetzt in die 110 kV-Ebene der Verteilernetze hinein, und es soll auch überprüft werden, ob vielleicht die Netzebene 5, also die Mittelspannungsebene, künftig sogar im ÖNIP abgebildet werden soll und berücksichtigt werden soll. Da würde ich persönlich aber eher meinen, dass das wahrscheinlich eine zu regionale oder fast schon lokale Betrachtung werde. Ich würde mir nicht erwarten, dass das mittel- bis langfristig kommen wird.
Okay, so, ÖNIP war das. Wenn wir dann weiterschauen und vielleicht eher schnell drüber lest, könnte man da Bundesstraßenfreihaltungsverordnung lesen. Nein, es ist die Bundestrassenfreihaltungsverordnung und es geht um Grundsätze der Landestrassenfreihaltungsverordnungen. Was kann man darunter verstehen, Günther?
Naja, gerade beim Ausbau des Hoch- und Höchstspannungsnetzes in Österreich haben sich in den letzten Jahrzehnten gröbere Probleme herausgestellt. Dass quasi die Zersiedelung, die es in Österreich gibt, macht es ja immer schwieriger, Leitungstrassen mit entsprechender Breite zu finden, um künftigen Netzausbau betreiben zu können. Und jetzt ist eben vorgesehen, dass es über so eine Bundestrassenfreihalteverordnung dafür Sorge getragen wird, dass eben solche Trassen von Bebauung freigehalten werden, um mittel- bis längerfristige Leitungsprojekte zu ermöglichen, die eben diesen Raum für diese Trassen künftig benötigen werden. Und da gibt es eben Regelungen einerseits für Leitungsprojekte, die mindestens 2 Bundesländer betreffen, wo eben dann die Vorgaben auf der Bundesebene stattfinden. Es gibt aber auch gleichartige Regelungen in Form von Grundsatzbestimmungen, die eben von den Ländern dann für Projekte innerhalb eines Bundeslandes zur Anwendung kommen müssen. Das Ganze ist eben darauf ausgerichtet, dass für 380 kV, 220 und 110 kV Projekte gewisse Korridore definiert werden, die auf Vorschlag der betroffenen Netzbetreiber definiert werden können. Die müssen dann relativ detaillierte Angaben machen, wieso sie das brauchen, die Begründungen liefern. Da gibt es relativ detaillierte Regelungen. Und wir reden da grundsätzlich von Trassenbreiten, sind auch in den Erläuterungen ein bisschen ausgeführt, in der Größenordnung von ca. 400 Meter Breite bei 380 kV-Leitungen, 300 Meter Breite bei 220 kV-Leitungen und ca. 200 bei 110 kV-Leitungen. Wobei das nur so grobe Richtwerte sind und die tatsächliche Breite dann von den tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten entlang dieser künftigen Trassen abhängig sind.
Es sind durchaus relativ große Schneisen, die da durch die Landschaft gehen.
Ja. Ja, aber es hat sich eben in der Vergangenheit wirklich herausgestellt, dass es eben so schwierig ist, neue Trassen zu finden, die dann irgendwie in ganz komischen Zickzack-Verläufen vielleicht angelegt werden müssen, um eben die entsprechenden Abstände von bewohnten Gebieten und ähnlichen
Dingen. Also das gibt auch dann ein bisschen Spielraum innerhalb dieses Korridors. Ja.
Es gibt innerhalb des Korridors Spielraum, aber mit 400 Meter Breite für eine 380 Fahrleitung ist es jetzt gar nicht so breit, würde ich jetzt einmal meinen. Ja, also der Spielraum ist dann durchaus ein überschaubarer. Das heißt, das ist schon meiner Meinung nach sehr konkret, wenn man so eine Trassenfreihaltung mit dieser Verordnung eben vorsieht.
Okay. Dann gibt es noch sogenannte Erzeugungsrichtwerte der Bundesländer im Anhang 3 war es, glaube ich, des Gesetzes, eine Tabelle, die genau das auf die Bundesländer aufteilt, was du zuerst erwähnt hast, nämlich das 27 TWh Ausbauziel bis 2030 einerseits vorsieht Mindestwerte, die die Bundesländer an Erneuerbaren ausbauen müssen, um einen Beitrag zu leisten zur Erreichung dieses Ziels. Wenn man sich das anschaut, kann man davon ausgehen, dass das meiste potenzialorientiert ist, dieser Ziele. Und dann gibt es noch technologiespezifische Mindestziele für Wind, Wasser und Photovoltaik. Wenn man diese Mindestziele zusammenzählt auf technologischer Ebene, kommt man halt nicht ganz auf die 27 Terawattstunden. Das heißt, es gibt noch einen Spielraum der Bundesländer, wo sie auswählen können, wie sie denn diese Zielwerte erreichen wollen. Ist Gegenstand auch einiger Diskussion gewesen im Nachgang. Es stellt sich die Frage, ob das eine oder andere Potenzial in bestimmten Bundesländern dann nicht liegen gelassen wird, wenn wir besonders jetzt an die Windkraft denken zum Beispiel und auch die Frage, ob das EAG-Ziel tatsächlich ein valides ist und man da nicht höher ansetzen müsste. Habt ihr da eine Perspektive dazu oder ist das hinreichend erklärt?
Hinreichend erklärt. Wir diskutieren vielleicht später noch konkreter dazu, aber vielleicht nur vorneweg natürlich politisch hochsensibel das Thema. Aus rechtlicher Sicht glaube ich, man muss zumindest jetzt einmal am ERG-Ziel festhalten. Das ist statuiert, das ist auch ein Ziel des ERBG. Das müsste erhöht werden. Wenn das erhöht wird, dann müsste man konsequenterweise auch diese konkreten Landesziele nachziehen.
Ja. Erhöht werden, beziehungsweise, ich meine, wenn man die Vorlaufzeiten dieser Projekte berücksichtigt, Windkraft haben wir was in der Vergangenheit 7 Jahre, Wasserkraft noch länger, dann müsste man eigentlich den Zeitraum nach 2030 auch schon avisieren. Fast eine philosophische Diskussion. Schauen wir genau in die Verfahren rein, Florian. Welche Bereiche deckt denn das Gesetz ab und welche nicht?
Ja, zentraler Begriff ist das Vorhaben der Energiewende. Und dieser ist, wie schon erwähnt, ein sehr breiter und geht natürlich von Stromerzeugungsanlagen, wo meistens der Fokus drauf ist, hin auch zu anderen erneuerbaren Energieformen, Biogas, Wasserstoff, Energiespeicher, also Batteriespeicher, Pumpspeicherkraftwerke, aber auch Leitungsinfrastruktur. Es geht von den Stromleitungen, aber auch Wasserstoffleitungen und auch Fern- und eigentlich auch Nahwärme im Ergebnis. Und für sämtliche dieser Vorhaben, also Projekte, wo jemand eine Erzeugungsanlage oder eine Transportleitung sozusagen umsetzen möchte, für all diese Verfahren gilt dann das ERBG dem Grundsatz nach. Also da haben wir einen sehr, sehr breiten Anwendungsbereich und das zieht sich dann sozusagen durch. Das ist sozusagen die eine Komponente, die Genehmigungsverfahren für diese Vorhaben. Und dann, Günther hat schon erwähnt, gibt es auch noch diese planungsrechtliche Komponente, wobei die spezifischen Regeln hier eigentlich nur die Stromleitungen betreffen, mit den konkreten Ausweisungen durch den Bund bei bundesländerübergreifenden Leitungen und den Vorgaben für die Länder in den Ländern. Das sind so die ganz grob die Kernelemente des ERBG. Garniert wird es dann noch mit Erzeugungsrichtwerten, wie bereits gerade erwähnt, und anderen, ich sage es jetzt einmal, Satelliten, wie die Möglichkeit, einer Gemeinde Geldzahlungen zu leisten für eine Umwidmung.
Naja, die Gemeindebeteiligung, richtig, ist auch ein interessanter Punkt. Du hast erwähnt Projekte der Energiewende. Die meisten dieser Projekte, ob Netz- oder Erzeugungsanlagen, brauchen ja sowieso eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Die sind jetzt aber ausgeklammert aus diesem Projekt, verstehe ich das richtig? Aus diesem Gesetz, Entschuldigung.
Ja. Jein. Also doppelt jein. UVP-pflichtig sind die Großprojekte.
Ja. Ja.
Was ist Großprojekt im Bereich der Energiewende? Naja, Windparks vor allem, große Wasserkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, auch wenn sie mehrere Hektar groß sind, fallen nie unter das UVPG. Ebenso Batteriespeicher. Ja. Fernwärme auch nur bei einer gewissen Leitungslänge und auch Stromleitungen erst, wenn sie eine gewisse Länge erreicht haben. Also es gibt da schon einen sehr wesentlichen Teil, der gar nicht UVP-pflichtig ist. Und da greift, ich sage mal, das ERBG sehr stark ein. Aber auch für UVP-pflichtige Projekte hat das ERBG einen entscheidenden Anwendungsbereich. Warum? Da komme ich wieder auf die bereits erwähnten Beschleunigungsgebiete zu sprechen, die noch ausgewiesen werden müssen von den Ländern. Setze ich dort ein eigentlich UVP-pflichtiges Vorhaben um, also einen größeren Windpark, dann sagt mir das ERBG, jetzt greift das Gesetz, na, wenn es in diesem Gebiet drinnen ist und eine entsprechende Umweltprüfung auf Planungsebene durchgeführt wurde, dann ist es auf einmal nicht mehr UVP-pflichtig. Also ich habe quasi eine Negativbestimmung, dass mir dann eigentlich UVP-pflichtige Projekte aufgrund des ERBGs von der UVP-Pflicht ausnimmt und dann bin ich in dem ERBG-Verfahren drinnen. Und dann gilt das sozusagen, das ERBG-Verfahren, auch für Großverfahren, für UVP-pflichtige Verfahren.
Ist dieses die Umweltprüfung im Planungsstadium, ist das dann dieses Screening-Verfahren?
Nein, das ist eine sogenannte strategische Umweltprüfung. Ah, okay. Das gibt es auch schon lange, auch EU-Richtlinie aus, glaube ich, 2001, meistens sehr stiefmütterlich behandelt. Da wird gesagt, habe ich einen Plan oder ein Programm, also kein konkretes Projekt, sondern nur eine Ausweisung eines Gebiets, wo Projekte umgesetzt werden müssen, dann muss ich schon den Plan einer Umweltprüfung unterziehen. Und da knüpft dann sozusagen, oder das ist der Trick des ERBG, diese Umweltprüfung auf Planungsebene ersetzt die Umweltprüfung auf Projektebene.
Okay, gut. Ein Kernbegriff dabei, beziehungsweise wenn wir vom Genehmigungsverfahren sprechen, ist das sogenannte konzentrierte Genehmigungsverfahren. Kannst du uns erläutern, was sich dahinter verbirgt und wo der Unterschied zur bisherigen Praxis liegt?
Starten wir vielleicht mit der bisherigen Praxis. Mhm. Habe ich ein Vorhaben, also ein Projekt, Photovoltaikprojekt zum Beispiel oder ein Windparkprojekt, das nicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, dann musste ich bislang zu verschiedenen Behörden gehen und bei jeder Behörde den jeweiligen Bescheid erwirken. Also zum Beispiel zur Elektrizitätsbehörde den ELWOG-Bescheid oder bei der Naturschutzbehörde den naturschutzrechtlichen Bescheid, bei der Luftfahrtbehörde den luftfahrtrechtlichen Bescheid. Das wäre jetzt einfach, wenn das alles zum Beispiel die BH, die Bezirkshauptmannschaft wäre, aber das ist beim Naturschutz oft die Bezirksverwaltungsbehörde, beim Elektrizitätsrecht die Landesregierung, beim Luftfahrtrecht vielleicht ein Bundesministerium, also verschiedene Behörden, die dann separat eine Entscheidung treffen, einen Bescheid erlassen, die grundsätzlich unabhängig voneinander sind die Bescheide, die auch nicht miteinander kommunizieren und, das sieht man auch manchmal in der Praxis, sich auch widersprechen. Oder wenn ich einen Bescheid umsetze, dann verstoße ich vielleicht gegen eine Auflage eines anderen Bescheides. Und dieser Nicht-Zustand eigentlich, also im Ergebnis, dieser soll behoben werden, indem man sagt, es soll nicht mehr für ein Energiewendevorhaben mehrere Zuständigkeiten geben, mehrere Behörden zuständig sein, sondern eine Behörde. Das soll künftig der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau des jeweiligen Standortbundeslandes sein, die macht dann alles. Ja, dann sagt der Landeshauptmann, ich bin jetzt auch Luftfahrtbehörde, ich bin Naturschutzbehörde und ich prüfe die jeweiligen Gesetze in einem und erlasse einen Bescheid.
Spannend. Das heißt, die Länder bekommen mit diesem Gesetz durchaus mehr auch zu tun.
Grundsätzlich ja, wobei man sagen muss, für Energiewendevorhaben hat sich das meiste schon im Landesrecht abgespielt. Mhm. Also die relevanten Gesetze, Elektrizitätsrecht, Naturschutz vor allem, das war auch bislang schon Landessache. Also ein bisschen was kommt dazu, aber im Wesentlichen sozusagen werden die Länder jetzt nicht überbelastet dadurch.
Wenn man mehr zu tun bekommt, heißt es auch, dass man mehr Kompetenzen hat und das wird ja von den Ländern durchaus auch positiv immer wieder gesehen, wenn sie Kompetenzen in ihrem Bereich haben. Jetzt legt das Gesetz für eine Reihe an Fällen und Technologien auch sogenannte vereinfachte Genehmigungsverfahren fest. Was gibt es dazu zu sagen?
Ausgangsbasis für die Genehmigung ist das sogenannte ordentliche Verfahren. Beim ordentlichen Verfahren können viele Personen mitsprechen, nämlich alle, die durch das Projekt in der einen oder anderen Form tangiert werden. Umweltorganisationen, weil Umweltschutzvorschriften nicht eingehalten werden, Nachbarn, weil sie durch Lärm oder andere Emissionen vielleicht gestört werden und die können dann im Verfahren sagen, nein, das möchte ich nicht und auch Beschwerde erheben, zu Gericht gehen und dann natürlich auch in letzter Konsequenz Genehmigungen verzögern. Nun stuft das ERBG ab und sagt, es gibt gewisse Vorhaben, die sind von ihrer Natur, also aufgrund ihrer Kapazität und auf ihrer Lage, gar nicht geeignet, dass sie zum Beispiel die Nachbarn stören. Und da spricht man dann vom vereinfachten Verfahren, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass dann Nachbarn und andere Beteiligte eben keine solche Parteistellung haben, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt bei der Frage, ob das jetzt ein vereinfachtes Verfahren oder ein ordentliches Verfahren ist. Kurzum, bei diesen genau definierten Projekten, die eben wenig Störeignung haben, da geht es schneller, weil weniger Beteiligung besteht.
Ich kann mich erinnern, du hast bei einer deiner Präsentationen öfters mal so eine große Tabelle hergezeigt, die die unterschiedlichen Genehmigungsverfahren und Vorgaben für Photovoltaik betreffen in den einzelnen Bundesländern. Und das waren relativ viele Felder und unterschiedliche Regelungen, je nachdem, wo man gerade ist. Gibt es mit diesem Gesetz jetzt ein einheitliches Vorgehen? Wäre die Tabelle einfacher heute?
Leider Gottes ja, weil ich mag die Tabelle sehr gern. Sie zeigt nämlich sehr gut, wie im Energiebereich der Föderalismus sich nicht positiv auswirkt, weil das war halt tatsächlich der Fleckerlteppich, wie PV-Anlagen in den einzelnen Ländern genehmigt werden oder eben von einer Genehmigung freigestellt werden und das war tatsächlich überall anders. Das soll jetzt mit dem ERBG vereinheitlicht werden und klar gesagt werden. Photovoltaikanlagen, aber auch andere Technologien ab einer gewissen Größe sind dann im ordentlichen Verfahren zu genehmigen oder im vereinfachten oder ich muss nur eine Anzeige machen oder sie sind ganz freigestellt. Also da hat man dann nicht mehr diesen ganz bunten Fleckerlteppich, sondern eine klarere Struktur und Vorgabe.
Und dann gilt das vereinfachte Genehmigungsverfahren.
Dann gilt, da muss man genau in den Anhang zum ERBG schauen, dann gilt entweder das vereinfachte Verfahren oder wenn die Anlagen noch kleiner sind, gilt nur ein Anzeigeverfahren. Das heißt, ich muss nur die Behörde informieren und die kann dann reagieren. Oder wenn es noch kleiner sind, dann muss ich gar nichts machen. Dann kann ich ohne Genehmigung ein Projekt realisieren, eine PV-Anlage aufs Dach zum Beispiel am Dach installieren.
Hört sich gut an, hört sich effizienter an. Jetzt wissen wir auch, dass bei PV-Anlagen, das in der Vergangenheit auch relativ schnell durchgegangen ist, oft auch so ein Verfahren und die Durchlaufzeiten kürzer sind. Besonders,
bitte. Ja, nur kurz dazu, weil sich das gut anhört. Tatsächlich, eine Genehmigungsfreistellung hat aber auch immer einen Pferdefuß. Ja. Habe ich ein Verfahren oder habe ich kein Verfahren oder ein Verfahren, wo sich keine Nachbarn beteiligen können, dann bleibt bei den Nachbarn ein zivilrechtlicher Unterlassungsanspruch. Das ist so in unserem Zivilrecht geregelt. Das heißt, werden die dann gestört, dann können die Nachbarn eine Unterlassungsklage gegen den Betreiber der PV-Anlage einbringen, weil die Blendung nicht in einem ordentlichen Verfahren geprüft wurde, wo der Nachbar sagen hätte können, nein, das möchte ich nicht. Und insofern ist es gefährlich zu sagen, toll, dann kann ich jetzt überall eine PV-Anlage errichten, ohne dass ich das groß prüfe, denn dann kommt der Nachbar und sagt, du beeinträchtigst mich, geh vor das Zivilgericht und wird, wenn tatsächlich eine erhebliche Blendung vorhanden ist, gewinnen und ich muss die Voranlage zumindest in Teilen abdecken.
Okay. Dann ist das Gefrett noch größer. Gut, dann revidiere ich meine Begeisterung etwas. Günther, aus technischer Sicht, welche Projekte, ob jetzt Wind, PV, Biomasse, Speicher, profitieren deiner Meinung nach am meisten, wenn sie schneller durchs Verfahren kommen?
Naja, die Hoffnung ist natürlich, dass diejenigen, die jetzt die langen Verfahrensdauern haben, deutliche Verbesserungen haben werden. Für mich ist das beste Beispiel eben der Übertragungsnetzausbau im Strombereich, der ja Leitungsprojekte hat, die sich fast über Jahrzehnte zum Teil ziehen, wenngleich auch das Verfahren selbst natürlich nicht so lange dauert. Aber wenn man sich die Salzburg-Leitung der APG anschaut, die heuer in Betrieb gegangen ist, da ist das UVB-Verfahren für das erste Teilstück noch vor dem Jahr 2010 geführt worden und jetzt ist die Leitung jetzt einmal umgesetzt worden. Was den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung anbelangt, ist halt meine Hoffnung, dass das gerade bei Windenergie und bei Wasserkraft hier zu einer Beschleunigung kommt, weil das sind eben die beiden Technologien, wo wir eben leider nicht auf dem Zielerreichungskurs sind in Richtung ERG-Ausbauziele. Und gerade bei diesen Technologien wäre es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass hier ein verstärkter Ausbau erfolgt, um eben diese saisonale Erzeugungscharakteristik des österreichischen Stromsystems möglichst ausgeglichen darstellen zu können, weil momentan sind wir wirklich auf einem Weg, wo wir große Überschüsse an erneuerbarer Erzeugung im Sommer bewerkstelligen mit dem PV-Ausbau, aber die Winterabdeckung, die maßgeblich von mehr Windkraft und auch Wasserkraft unterstützt werden könnte, die hinkt halt deutlich hinten nach.
Du hast gesagt, wenngleich das Verfahren selbst nicht so lange dauert, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, das Genehmigungsverfahren ist ja das eine, der potenzielle Rattenschwanz, der nachher kommt, das andere, also die Beschäftigung von Gerichten rund um diese Verfahren, Beschwerden, Beschwerdeverfahren, dass man auf Urteile wartet, das ist ein Thema, das mit dem ERBG eigentlich nicht adressiert wird, oder Florian?
In Ansätzen schon. Das war immer ein gewisser blinder Fleck in allen Beschleunigungsdiskussionen, dass man sich sehr stark auf die Genehmigungsbehörde, die erste Instanz, konzentriert hat, aber viel Zeit bleibt eben dann bei den Gerichten hängen, beim Verwaltungsgericht oder dann bei den Höchstgerichten, Verwaltungsgerichtshof insbesondere. Und zumindest für die Verwaltungsgerichte, also die erste Überprüfungsinstanz, gibt es Regeln, die einerseits ein Nachschieben von Beschwerdegründen hintanhalten soll, also die Taktik oft von Gegnern, die bewusst auf eine Verzögerung hinsteuern, dass das LVWG sozusagen, das meistens zuständig sein wird, sagen kann, bis zu dieser Frist und nicht weiter. Danach wird das nicht mehr mit berücksichtigt. Und andererseits nur für einen gewissen Bereich, nämlich für Projekte, die in Beschleunigungsgebieten sich befinden, gibt es auch tatsächlich eine Frist für die Entscheidung, nämlich von 6 Wochen. Das ist schon ein Novum, das kenne ich bislang nicht, dass man von den sozusagen allgemeinen Entscheidungsfristen da zurückgeht, und 6 Wochen ist schon eigentlich sehr, sehr knackig. Ja. Der dritte Punkt ist auch noch, das ist ein bisschen verklausuliert formuliert, ich hoffe, ich verstehe das auch richtig, aber man möchte die aufschiebende Wirkung eigentlich von Beschwerden nicht zum Regelfall machen, sondern umgekehrt. Also das, wenn ich eine positive Behördenentscheidung habe, schon in die Umsetzung gehen kann und mit dem Bauen beginnen kann. Jetzt ist es so, sobald eine Beschwerde daherkommt und sei sie noch so unsubstanziert, bin ich blockiert und kann jetzt nicht agieren.
Weil noch die Entscheidung abgewartet werden muss,
bis es weitergeht. Genau, die Entscheidung muss abgewartet werden, und je länger das dauert, desto länger ist natürlich der Blockadeeffekt.
Gut, danke für die Einschätzung. Das war was, das ich mich schon immer gefragt habe. Günther, wir haben jetzt über den ÖNIB schon kurz gesprochen, will jetzt auch nicht mehr zu weit drauf eingehen. Wir haben auch über die Trassenfreihaltung gesprochen und du hast erklärt, wie das funktioniert, im Grundsatz nach. Florian, jetzt frage ich dich, könnte die Einführung dieser Trassenfreihaltungsverordnungen, also die quasi Festlegung von Korridoren mit Eigentumsrechten kollidieren?
Die werden sehr sicher mit Eigentumsrechten kollidieren, denn was macht man? Der Bund, jetzt bei den bundesländerübergreifenden Korridoren, legt quasi eine Schicht über Grundstücke drüber und sagt in der Breite, jetzt sagen wir mal von, was waren das, 400 Meter für 360 kV, da soll einmal eine Leitung realisiert werden. Und der Bund schaut sich jetzt nicht jedes einzelne Grundstück an und redet mit jedem Grundstückseigentümer, was hat er denn davor, sondern sagt, das ist im volkswirtschaftlichen Interesse, da soll die Leitung realisiert werden und da haben dann deine privaten Interesse, ein Stück zurückzutreten. Und die Folge dieser Festlegung dieses Trassenkorridors ist, dass einerseits die Gemeinde nicht mehr so widmen kann, wie sie will, also zum Beispiel Grünland im Bauland wird dann nicht mehr gehen, oder nur mehr mit Genehmigung durch den Minister. Aber auch das Errichten von Gebäuden zum Beispiel ist nur mehr mit einer Ausnahmegenehmigung möglich. Also das ist ein gewisser Eingriff in Eigentumsrechte. Ja, nämlich, dass ich mit meinem Grundstück nicht mehr ohne weiteres machen kann, was ich möchte, sondern schon auf eine sozusagen Zustimmung einer Behörde, in dem Fall des Ministeriums bzw. des Ministers, angewiesen bin.
Und bei Landestrassenfreihaltungsverordnung dann des Landeshauptmanns, der Landeshauptfrau wahrscheinlich. Ja. Gut, ich glaube, das ist ein Thema, über das man auch mal eine Stunde reden kann, wie das dann funktioniert, wenn man dann eine Stromleitung dort bauen will und so weiter. Du hast gesagt, das liegt dann im volkswirtschaftlichen Interesse, dass diese Trasse freigehalten wird. Jetzt geht's.
Glaube ich zumindest, ich bin ein Jurist. Und
genau, aber zu diesem Punkt ist ja auch was drinnen, das ist nämlich das überragende öffentliche Interesse an Energiewendeprojekten. Was hat das für eine Bedeutung? Und die wird ja dieses Interesse wird ja eingeräumt mit dem ERBG, oder? Und das gilt für alle Projekte.
Das gilt für alle Energiewendevorhaben in den Genehmigungsverfahren. Ein kurzer Schritt zurück, das Ganze ist wieder verpflichtend unionsrechtlich. Und das Unionsrecht sagt eigentlich, du musst dieses überragende öffentliche Interesse anwenden, wenn du eine Abwägungsentscheidung triffst, erneuerbare Energie und Naturschutz oder erneuerbare Energie und Gewässerzustand. Also dann kann ich eine Ausnahmegenehmigung geben und in dieser Ausnahmegenehmigungsentscheidung ist eine Interessensabwägung durchzuführen und da überragt die erneuerbare Energie, wobei das eine Vermutung ist, die aber widerlegbar ist. Also wenn ein sehr starker Eingriff in den Naturhaushalt vorliegt, in die Biodiversität, dann kann trotzdem die Genehmigung verweigert werden. Mhm. Das ist verpflichtet in sämtlichen Mitgliedstaaten, haben wir auch Österreich umzusetzen, aber das ERBG geht noch einen Schritt weiter und sagt, bei sämtlichen Interessensabwägungen im Genehmigungsverfahren hat jetzt das Energiewendevorhaben ein überragendes öffentliches Interesse. Wiederum würde ich so verstehen, eine Vermutung, die widerlegt werden kann, aber muss jetzt nicht zwingend im Naturschutzverfahren sein, kann auch in einem anderen Verfahren, forstrechtlicher Natur zum Beispiel, Landschaftsbild, auch dann überragt grundsätzlich die erneuerbare Energie sozusagen das gegenläufige Interesse und in dubio pro erneuerbare.
Genau, okay. Gut, um überhaupt dahin zu kommen, erneuerbare auszubauen, haben wir schon über die Erzeugungsrichtwerte in dieser Tabelle gesprochen, im Anhang 3 des Gesetzes, die sich auf das ERG-Ziel beziehen. Günther, hast du eine Idee, wie diese Zahlen zustande kommen?
Ja, grundsätzlich sehen wir mal, dass der Gesamtausbau sich an diesen 27 TWh orientiert und dass der eben erreicht werden soll. Wenn man sich dann anschaut, die Aufteilung dieser Mindestausbauerfordernisse auf die einzelnen Technologien, Photovoltaik, Windkraft und Wasserkraft, kann man schon sagen, dass sich das einmal grundsätzlich an den Bundesländerpotenzialen oder an den Verhältnissen der Bundesländerpotenzialen zueinander orientiert, wenngleich auch die Ambition, die dahinter steht, halt dann nicht die Dimension hat, die vielleicht gut wäre. Also wir sehen hier, dass diese 10,5 dWh, die bei der Photovoltaik stehen, die entsprechen beinahe diesem Ausbauerfordernissen aus dem ERG.
Das bei 11 dWh liegt, ja.
Jedoch sind da bei manchen Bundesländern Zahlen drin, die durch den Boom des PV-Ausbaus der letzten Jahre schon fast erreicht sind zum Teil oder in wenigen Jahren mehr oder weniger automatisch erreicht werden. Im Gegensatz dazu sind die Mindestausbauziele von Wasserkraft und Windkraft in Summe deutlich entfernt vom ERG-Ausbauziel. Und das könnte natürlich dazu führen, dass wenn nicht manche Bundesländer bereit sind, diese Mindestausbauziele deutlich zu überschreiten, dass wir das Gesamtziel nicht erreichen. Und selbst wenn es da einen Mechanismus gibt, dass es zusätzliche Maßnahmen gibt, wenn man in einigen Jahren sieht, dass dieser Zielpfad nicht eingehalten wird, verliert man halt wieder einige Jahre an sinnvoller, dynamischer Entwicklung im Ausbau. Insgesamt sehe ich persönlich in dieser Tabelle, die wir da drinnen haben, ein deutliches Zugeständnis des Bundes an die Länder, hier einen eigenen Handlungsspielraum zu haben. Und das ist meiner Meinung nach ein Kompromiss, der hier einmal in dieser Tabelle dargestellt ist, der eben es erleichtern soll, auch zu einer Einigung zu kommen, um auch im Parlament eine Zweidrittelmehrheit erzielen zu können.
Solche Richtwerte kennen wir auch schon vom Energieeffizienzgesetz und der dortigen Tabelle. Das ist auch schon ein paar Jahre alt, muss auch bald novelliert werden, wie die Energieeffizienzrichtlinie sagt, aber es ist wieder ein anderes Thema. Günther, du wolltest noch was sagen?
Das wirklich Spannende, das meiner Meinung nach in diesem Zusammenhang steht, es ist natürlich klar, dass hier das 27 dWh-Ziel drinnen ist, weil es ja im ERG verankert ist. Was mich persönlich sehr interessiert ist, wenn es einmal zu einer ERG-Novelle kommt, ob der Gesetzgeber dann diese 27 dWh im ERG antasten wird und vielleicht erhöhen wird. Also das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt für die Zukunft, ja, der eben dann die Gesamtweichenstellung noch einmal anders setzen könnte.
Sowieso. Und ich meine, eine ERG-Novelle ist sowieso auch geplant und notwendig, weil es einfach viele Dinge gibt, die schon repariert werden müssen. Wir haben heute schon öfters über Beschleunigungsgebiete gesprochen und ich habe das Gefühl bekommen, dass die doch sehr wichtig sind. Wie hängen denn diese Richtwerte, von denen der Günther gerade gesprochen hat, und das Gebot der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten zusammen?
Ja, direkt nicht, ja, weil diese zitierten Richtwerte sich grundsätzlich jetzt einmal, soweit es die Technologie unspezifischen betrifft, eben auf alle Technologien bezieht und das Ziel sozusagen insgesamt zu erreichen ist. Beschleunigungsgebiete sind Gebiete, wo es besonders schnell gehen muss. Das heißt auch nicht, dass ich dort, wo kein Beschleunigungsgebiet ist, keinen Windpark errichten darf. Das ist auch immer wichtig zu betonen. Das ist nur dort, wo es wirklich besonders gut geht, wo es besonders schnell gehen soll. Eine gewisse Korrelation wird man aber, glaube ich, vor allem bei den Windenergieanlagen sehen und bei den dortigen Richtwerten, weil es natürlich schon Sinn macht, dass man die in eben geeigneten Zonen errichtet, wo es von den Rahmenbedingungen passt und weil die ja in der Regel UVP-pflichtig sind, das ist ja der große Vorteil von Beschleunigungsgebieten, dass ich dann keine Umweltverträglichkeitsprüfung brauche, dass ich die dann in Beschleunigungsgebieten mache. Also ganz, ganz grob gesagt, da gibt es jetzt keine rechtliche bindende Verbindung, aber würde ich sagen, der Richtwert für Windenergieanlagen sollte eigentlich quasi das Ausmaß der Beschleunigungsgebiete in den Bundesländern definieren. Wenngleich, wie gesagt, nochmal betont, auch außerhalb von Beschleunigungsgebieten kann ich Windparks genehmigen lassen, dann aber immer bei Überschreiten der entsprechenden Schwellenwerte mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung.
Meines Wissens nach machen das ja auch einige Mitgliedstaaten, dass sie sogenannte Flächenbeitragswerte dann festschreiben. Das heißt, dieses Ziel oder diese Vorgabe dann nicht in Terawattstunden Erzeugung ausdrücken, sondern in Quadratkilometer Flächen, die bereitgestellt werden müssen für beschleunigten Ausbau der Windkraft beispielsweise. Das ist auch eine andere Möglichkeit, wie man das umsetzen könnte. Aus einigen Bundesländern kennt man ja eher Ausschlusszonen als Beschleunigungszonen. Was ist da deine Einschätzung? Wie werden die Länder das anlegen?
Ja, also dieses Beispiel aus meinem Heimatbundesland und deinem Heimatbundesland, Oberösterreich, ist jetzt keine Best Practice natürlich und ist auch so natürlich unionsrechtlich nicht vorgesehen. Also wie gesagt, ein Beschleunigungsgebiet ist dort, wo es besonders geeignet ist. Das haben die Bundesländer auszuweisen. Auch außerhalb müssen auch Windparks oder andere Technologien möglich sein. Bislang ist noch wenig bekannt von den Ländern, muss man sagen, also konkrete, dass schon konkrete Zonen geplant werden. Man hört, dass einige daran arbeiten und die Deadline ist der 21. Februar 2026 und da müssten schon die konkreten Gebiete ausgewiesen sein. Das heißt, sehr wahrscheinlich in Form einer Verordnung gesagt werden, dort kann ich die Technologien mit diesem Ausmaß und unter Einhaltung folgender Umweltschutzregeln realisieren und das sind die Bundesländer nach meiner Beobachtung noch weit entfernt, aber ich lasse mich dann gerne von anderem überraschen.
Ja, ich meine, es gibt auch welche, die angekündigt haben, dass sie keine Beschleunigungszonen ausweisen. Tirol besteht dann wahrscheinlich auch darauf, dass für jedes Windkraftprojekt eine UVP gemacht wird und das könnte ein Hintergrund sein dessen, ja. Heißt hoffentlich nicht, dass es in diesen Ländern keine Windkraft geben wird, weil die braucht es auf jeden Fall. Gut, ein Punkt und ich schaue auf die Uhr und wir sind schon leider sehr fortgeschritten in der Zeit, auch wenn die jetzt verflogen ist, meinem Eindruck nach. Ein Punkt, der auch sehr lobend hervorgehoben wird, ist die Energiewendebeteiligung von Gemeinden. Florian, was hat es damit auf sich?
Das ist ein relativ kurzer Paragraph am Schluss, der im Wesentlichen sagt, dass ein Projektwerber der Gemeinde Geldzahlungen leisten darf, ohne mit einem halben Fuß im Kriminal zu stehen, wenn die Gemeinde auf Grundlage dieser Entgeltszahlung eine Umwidmung vornimmt oder Grundstücke bereitstellt. Ich habe schon erwähnt, warum braucht man diese Regelung, weil das war bislang sehr schwierig aufgrund eines sogenannten Koppelungsverbots, dass ich für eine hoheitliche Handlung, also eine Umwidmung, einfach einen Geldbetrag zahle. Natürlich ist das passiert in der Praxis. Man hat auch Möglichkeiten gefunden über Kooperationsverträge, über Ausgleichszahlungen für Beeinträchtigungen, Ertüchtigung der Infrastruktur oder andere Maßnahmen, dass man sozusagen der Gemeinde auch einen Vorteil zukommen hat lassen oder wie im Burgenland, da ist das auch gesetzlich geregelt über eine Abgabe, die zwischen Land und Gemeinden geteilt wird und das möchte man jetzt sozusagen legalisieren. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, könnte natürlich dann auch dazu führen, dass horrende Summen verlangt werden. Also man öffnet dann einen gewissen Markt. Mir gefällt die Variante besser, dass ich jetzt keinen Geldbetrag zahle, sondern vielleicht tatsächlich Dinge in der Gemeinde realisiere, dass ich einen Teil der erzeugten Strommenge in einer Energiegemeinschaft den Bürgern und Bürgerinnen zur Verfügung stelle oder Ähnliches. Jetzt steht drinnen quasi, ich kann Geldzahlungen leisten. Wie gesagt, für die Projektanten und die in den Projektentwicklungsteams bei den erneuerbaren Firmen tätig sind, macht es das Leben sicher leichter, auf die Gemeinde zuzukommen, wenn man sagt, ich zahle dir XY. Mhm. Meiner Sicht wären andere Lösungen ein bisschen eleganter, aber insgesamt ist es sicher für die Projekte eine Erleichterung.
Obwohl diese anderen Lösungen ja nicht ausgeschlossen sind.
Die sind nicht ausgeschlossen.
Es bringt nur auf die Gemeinde halt auf konkretere Ideen, wenn das in einem Gesetz steht. Ja.
Potenziell.
Ja. Günther, ist beim Gesetz auch was für Speicheranlagen, Elektrolyseure dabei? Was ist da deine Einschätzung? Geht es auch um Gasleitungen, weil wir von Netzen gesprochen
haben? Die Speicheranlagen, Elektrolyseure, die sind natürlich in diesen Vorhaben der Energiewende auch enthalten. Dasselbe gilt für Infrastruktur, für Wasserstoff, auch Wasserstoffleitungen. Das heißt, die grundlegenden Regelungen des ERPG sind auch in diesem Bereich anzuwenden. Was nicht der Fall ist, ist natürlich Leitungen für fossiles Erdgas. Da ist in den Anmerkungen zum ÖNIB dezidiert auch darauf hingewiesen, dass das der einzige Punkt ist, nämlich der ÖNIB im ERPG, der auch fossiles Erdgas beinhaltet und die dazugehörige Infrastruktur, abgesehen von den Vorhaben der Energiewende, die der Fokus des gesamten anderen Teils oder der Teile des ERPG sind.
So, gut. Danke für die Tour de Force durch das EABG. Florian, du hast eingangs erwähnt, dass es da eine Kompetenzdeckungsklausel gibt, einige Verfassungsbestimmungen auch dann, die sich durchs Gesetz ziehen. Das heißt, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit im österreichischen Parlament, um das Gesetz umzusetzen. An euch beide die Frage gerichtet, seht ihr irgendwo kritische Punkte, die das potenziell gefährden könnten? Ich meine, ich weiß, es ist jetzt ein Ministerialentwurf und Begutachtungsphase und da kommt noch einiges an Änderung rein.
Also was heiß diskutiert wurde schon im Vorfeld, war die Verpflichtung der Länder. Und ich meine, es kommt jetzt darauf an, wer soll der Zweidrittelmehrheitsbeschaffer sein. Ich kann mir vorstellen, dass die Grünen da auf mehr Verbindlichkeit dringen, denn das ist jetzt eine nette Tabelle. Aber da knüpfen keinerlei Konsequenzen dran. Eine Berichtspflicht und dann ein Satz, dass die Bundesregierung sich Maßnahmen überlegen soll, wenn sich jemand nicht an den Richtwerten orientiert oder daran hält. Da kann ich mir vorstellen, dass da auf mehr Verbindlichkeit gedrungen wird von Seiten, zumindest wenn es die Grünen werden, die aufgrund ihrer Ausrichtung da wahrscheinlich auch mehr Konkreteres wollen. Das wird aber wieder auf Widerstand der Länder treffen. Also das könnte ein heißes Match werden.
Okay. Hättet ihr noch einen Wunsch, was ins Gesetz rein soll?
Also ich habe mehrere Wünsche.
Ja.
wenn man eine Stunde
Wirst du eine Stellungnahme abgeben?
Als Kanzlei geben wir jetzt im eigenen Namen keine Stellungnahme ab, aber Mandanten, oder man ist in Diskussion mit Mandanten und bringt sich auch dort ein. Was ich problematisch sehe, ist die Blackbox-Beschleunigungsgebiet. Es knüpft das Gesetz zentral mit dem Screening daran an und mit den sehr weitreichenden Konsequenzen keine UVP, keine Naturverträglichkeitsprüfung, kein Artenschutz. Mehr weiß man aber zu den Beschleunigungsgebieten in rechtlicher Hinsicht nicht. Das heißt, es liegt jetzt an den Ländern und da ist das Potenzial, dass es wieder jedes Land anders macht, dass es die Spielregeln für diese strategische Umweltprüfung, die da ganz zentral ist, jeder eigenständig normiert und man dann wieder ein Stück weit am Fleckerlteppich hat. Also aus Sicht meiner PowerPoint-Präsentation ein gutes Ding, aber ich glaube für die Energiewende insgesamt nicht zuträglich. Da hätte ich mir gewünscht, zumindest einen gewissen Rahmen zu schaffen durch das ERBG. Auch, wie schaut es da aus mit der Stellung von potenziellen Projektwerbern in diesen Beschleunigungsgebieten? Ja, man hat bei den Trassenfreihaltungen, da sind die Verteilernetzbetreiber und der Übertragungsnetzbetreiber sind direkt involviert und haben Vorarbeiten zu leisten, auf deren Basis dann die Ausweisung erfolgt. Das hat man bei den Beschleunigungsgebieten zumindest im ERBG nicht und jetzt wird dann vielleicht ein Gebiet ausgewiesen, wo keiner sagt, unter diesen, da ist kein Potenzial oder unter diesen Bedingungen, ist es nicht wirtschaftlich, kann das nicht realisiert werden und dann habe ich quasi weiße Beschleunigungsgebietselefanten durch ganz Österreich liegen. Also da müssen dann, natürlich jetzt sind dann die Länder gefordert, das entsprechend mit einem gewissen Pragmatismus umzusetzen und vielleicht auch Interessenten oder zumindest das Know-how von potenziellen Projektanten schon mitzunehmen und da sozusagen auch umsetzungsfähige Beschleunigungsgebiete auszuweisen.
Okay, das klingt nach einem guten Punkt. Danke dafür. Ja, ich würde sagen, wir machen einen Schlussstrich und das EABG. Vielen Dank euch. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Begutachtungsverfahren noch, Stellungnahmen, in welche Richtung die gehen und wie das Gesetz dann schlussendlich ausschaut. Jetzt warten wir mal eigentlich mal aufs ELWG. Das ist ja schon ein bisschen weiter im Prozess.
Möchte man glauben zumindest, aber es gibt schon die ersten Wetten, wer als erster durch die Ziellinie geht, ERBG oder ELWG.
Bitte hör auf, wirklich. Es gibt kaum ein Gesetz, das so überfällig ist wie das ELWG. Ich glaube, muss ich aus der Energiewelt austreten, wenn das nicht kommt. Ja, deswegen widmen wir uns dem Schöneren zu. Das Petajoule-Fundstück. Jeder erzählt kurz über eine erwähnenswerte Zahl, eine Studie, ein Buch, ein Artikel und so weiter. Günther, hast du uns was mitgebracht?
Ja, ich habe was mitgebracht, was vielleicht gar nicht so erfreulich ist. Also mein Fundstück ist das Schicksal von Ørsted und den Windparkprojekten in den USA von Ørsted, die eben Also Ørsted hat einige Windparkprojekte offshore vor der amerikanischen Ostküste in Planung und in Umsetzung. Und bei einem dieser Projekte ist jetzt das Problem aufgetreten, dass die Trump-Regierung den Weiterbau dieses Projekts politisch blockiert hat, mit der Begründung des nationalen Sicherheitsinteresses der USA ohne nähere Kommentare. Das hat dazu geführt, dass dieses Projekt, nachdem schon zwei Drittel der Anlagen, ja, also 45 von 65 Windkraftanlagen waren schon errichtet, die Gesamtinvestitionssumme, die da momentan blockiert ist, sind 5 Milliarden Dollar. Und das hat eben dazu geführt, dass gleich einmal die Aktienkurse von Ørsted um 40% gesunken sind. Ørsted hat dann geklagt, hat bei einer Gerichtsentscheidung im September dann auch Recht bekommen, wo festgestellt wurde, eben, dass dieser verhängte Baustopp willkürlich und rechtswidrig gewesen ist. Trotzdem haben diese ganzen Entwicklungen dazu geführt, dass Ørsted quasi in einer Notmaßnahme versucht hat, neue Aktien auf den Markt zu bringen, um quasi Kapital zu lukrieren. Das hat grundsätzlich auch funktioniert einmal, aber das ganze Geld, das hier lukriert wurde, 8 Milliarden Euro, sind quasi die Sicherheitsmaßnahmen gegen solche Willkür, der das Unternehmen ausgesetzt ist. Man wird sehen, wie das Ganze jetzt weitergehen wird. Gestern hat es dann eine Pressemeldung gegeben, dass Ørsted 2.000 von 8.000 MitarbeiterInnen abbauen möchte, um Kosten einzusparen, und dass man sich strategisch, geografisch neu orientiert und sich stärker auf Europa und Asien konzentrieren möchte, um eben anscheinend die Investitionsrisiken in den USA zu minimieren und künftig zu umgehen. Und ich glaube, das ist ein doch sehr dramatisches Beispiel, das zeigt, wie auch quasi der größte Offshore-Windpark-Betreiber der Welt in Turbulenzen geraten kann, wenn irgendwelche politischen Willkürentscheidungen in den USA getroffen werden und die Investitionssicherheit für ausländische Investoren damit untergraben wird.
Mhm. Ja, Menschen, die in Richtung Verschwörungstheorien gehen, könnten da durchaus fantasievoll werden. Ich meine, Ørsted ist ein dänisches Unternehmen, Dänemark, Grönland, Trump, das ist schon eine Achse, die vielleicht da auch zum Tragen kommt. Auf jeden Fall eine komplett bizarre Sache, und bisher ist man eigentlich davon ausgegangen, dass Trump da gar nicht so große Hebel in der Hand hat, nachdem viele Kompetenzen in dem Bereich auch bei den Bundesstaaten liegen und die den erneuerbaren Ausbau weiterhin vorantreiben werden. Aber ich meine, die IEA hat gestern veröffentlicht den Renewables Outlook für 2030 und da ihre, auch ein Fundstück vielleicht, ihre Prognosen für den Ausbau 2030 in den USA massiv reduziert. Ich glaube, um 50% zurückgestutzt. Im Gegenzug aber in anderen Weltregionen raufgefahren, also Asien, China, auch Nahen Osten, Middle East, sehr starkes Wachstum, das höher liegt, als man bisher geglaubt hat. Tja, eine sad story.
Aber der Donald Trump hat es ja im Wahlkampf schon angekündigt. Ja. Sein Spruch war ja Drill, Baby, Drill. Und da hat er gesagt, er will auf Kohle und Gas und Öl setzen.
Und das Florian, was hast du uns mitgebracht?
Vielleicht etwas leichtere Kost als diese dramatischen Entwicklungen in Amerika. Wobei da muss man als Anwalt natürlich sagen, es gibt dann hoffentlich noch Instanzen, die sich jetzt nicht diesem Trumpschen Bashing anhängen, weil er agiert ja damit mit Notfallkompetenzen. Und ich meine, das ist natürlich höchst gefährlich. Ja? Notfallkompetenzen waren immer so das erste Zeichen einer Diktatur, muss man sagen. Und er overruled da gesetztes Recht. Ich hoffe aber, dass die Gerichte da in den USA noch stabil genug sind. Zu meinem Fundstück, meins ist tatsächlich ein Fundstück, denn ich habe es in meinem alten Kinderzimmer gefunden, und das ist ein Buch, untypisch wiederum für einen Juristen, Erklär mir die Technik, aus dem Jahr 1990, und da war ich im Alter von 6 bis 7 Jahren, und ich würde da gerne einen kurzen Auszug vorlesen. Ich illustriere nur, am Cover sind, du siehst das, Windräder. Und auf der Seite, von der ich den kurzen Ausdruck vorlese, eine große Freiflächen-PV-Anlage. Ein großes Problem der Zukunft ist die Energieversorgung. Stimmt. Vielleicht wird man eines Tages Pflanzen züchten, die Treibstoff liefern. Sicherer ist die Solarenergie. Es gibt bereits Sonnenkraftwerke und mit Sonnenkollektoren auf dem Dach lässt sich ein ganzes Haus heizen. Wenn es gelingt, mit Sonnenlicht Wasserstoff aus Wasser abzuspalten, könnte der gesamte Energiebedarf der Erde gedeckt werden. Die Zukunft liegt also in der Sonne, und das darf ich ergänzen, aber auch im Wind und im Wasser und in anderen erneuerbaren Energieformen. Jedenfalls sehr spannend, schon 1990 war das klar. Es hat sich viel getan, es gibt immer wieder Rückschläge, wie man gerade gehört hat, aber ich glaube, am Ende des Tages wird sich die Technik dann durchsetzen.
Wunderbar. Und da ist der verstärkte Fokus auf Windkraft, Sonnenenergie und Wasserkraft, ist auch was, das zu meinem Fundstück führt. Es ist eine Zahl, die ich mir gestern rausgesucht habe. Die Zahl ist -2,4 Terawattstunden. So viel beträgt aktuell das Import-Export-Saldo Österreichs bei Strom. Minus heißt in dem Fall, dass wir mehr importiert haben als exportiert. -2,4 Terawattstunden, da stehen wir aktuell. Schaut also danach aus, es wäre 2025 wieder eher ein, sag ich mal, Normaljahr, nachdem uns vor allem die überdurchschnittlich hohe Wasserkraftproduktion im Jahr 2024 ein sattes Exportplus von 4,5 Terawattstunden beschert hat. Bei 2,4 TWH Miese stehen wir also, und ich gehe davon aus, dass das Saldo jetzt noch ein bisschen anwachsen wird, nachdem wir jetzt erst in den Winter gehen. Im Winter ist die Wasserkraft tendenziell schwächer, natürlich auch die Photovoltaik, und weil wir bis dato noch zu wenig Windkraft ausgebaut haben, müssen wir im Winter auch traditionell mehr importieren. Ein Vergleich vielleicht noch interessant, 2,4 Terawattstunden, der Gasverbrauch in Österreich ist ein bisschen höher als der Stromverbrauch aber nicht viel. Und da stehen wir, was das Import-Export-Saldo betrifft, übrigens nicht aktuell bei 2,4 Terawattstunden, sondern bei circa 52 Terawattstunden. Also eine ziemliche Einbahnstraße im Endeffekt. Das sagt eh auch schon sehr viel aus. Tja, das war's bei uns. Bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Günter Pauritsch, Florian Stangl. Danke, dass ihr da wart und uns das EABG erklärt habt. Ihr dürft euch verabschieden.
Ja, danke dafür, dass ich dabei sein konnte, und einen schönen Tag noch.
Auch von meiner Seite danke, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Florian, wir sehen uns sicher wieder mal, und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du hinter diesem Mikrofon gesessen bist. Danke euch fürs Zuhören. Bis bald bei Peter Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.